hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Achim Leoni und mein Komplize für heute ist ein Mann, der seinen Urlaub am Mittelmeer damit verbringt, dass er Menschen das Leben rettet. Herzlich willkommen, Darius Begui. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, moin. Gerne. Immer. Ich freue mich über Aufmerksamkeit.
Ich glaube, wir müssen das erstmal erklären. Sie sind eigentlich Schiffsführer im Hamburger Hafen auf der Elbe unterwegs. Da erleben Sie wahrscheinlich auch schon genug, um einen Podcast zu füllen. Aber das ist nicht der Grund, warum Sie heute hier bei uns sind, sondern Sie sind privater Seenotretter. Wie wird man das?
Oh Gott, gleich so eine schwere Frage am Anfang. Wie wird man das? Also der erste Teil ist richtig, das ist es einfach. Also ich bin gelernter Hafenschiffer. Ich habe hier in Hamburg gelernt, bei der Hadag. Und arbeite inzwischen in einer anderen Reederei, aber genau, ich fahre hier im Hamburger Hafen seit 99 mit Schiffen durch die Gegend. Und in die zivile Seenotrettung bin ich eigentlich ganz einfach gekommen, dadurch, dass ich eben Aktivist bin. Also ich bin linker Aktivist, würde ich mal ganz vereinfacht sagen. Und Sea-Watch waren ja ziemlich früh hier in Hamburg in den lokalen Medien, weil die ja ihr erstes Schiff hier umbauen lassen haben. Also bevor die schon überhaupt draußen auf dem Mittelmeer waren, waren die ja so im Hamburger Abendblatt oder in der Mopo oder so, wurden die ja schon erwähnt, weil das ja was Besonderes war, dass diese Leute hier in Hamburg dieses Schiff haben umbauen lassen.
Und Sie sind über die Medien darauf aufmerksam geworden?
Genau, und ich bin über die Medien darauf aufmerksam geworden, dass es jetzt diese Schiffe gibt, weil es gab es ja vorher gar nicht, diese zivile Seenotrettung. Haben mit der Sea-Watch quasi ja angefangen als deutsche NGO und eine aus Malta sozusagen, die haben beide 2015 angefangen. Und genau, und dann sind die ja 2016 das erste Mal auch ausgelaufen und da war ich dann ja auch schon, November 16 war ich dann das erste Mal auch mit der Juventa unterwegs. Und genau, aber einfach, also ich finde es schlimm, was da passiert, dass da auf dem Mittelmeer so viele Menschen sterben und auf dem Schiff arbeiten kann ich halt und deswegen habe ich halt gedacht, da kann ich das sozusagen das Angenehme mit dem Positiven verbinden oder sowas. Also ich habe sozusagen meinen Beruf zum Hobby gemacht, das heißt ja andersrum, aber ich habe sozusagen, dadurch, dass ich es eben beruflich gelernt habe, auf dem Schiff zu arbeiten, das konnte ich nutzen dafür, was Gutes zu tun und das wollte ich dann gerne.
Aber ich kann mir vorstellen, nicht jeder, der ein Schiff führen kann, kann auch Seenotretter sein. Also gibt es da sowas wie eine Ausbildung, ein Training, auch eine psychologische Vorbereitung auf das, was man da dann wirklich erlebt?
Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also natürlich gibt es vorbereitende Trainings. Also was weiß ich, also wenn man jetzt mal zurückgeht, 2016 das allererste Mal, da waren wir ja alle noch, also da waren ja alle, die das gemacht haben, noch total jung. Da gab es ja noch fast keinen, der schon Erfahrung hatte. Woher, auch wenn das eben erst seit ein paar Wochen oder Monaten war. Und auf meinem allerersten Einsatz zum Beispiel, da waren wir im November 16, da waren wir 13 Leute auf der Juventa in der Crew und davon war nur einer überhaupt schon mal auf dem zentralen Mittelmeer in so einem Einsatz. Also alle anderen von den 13 haben wirklich noch nie in ihrem Leben vorher sowas gemacht. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Jetzt sind da schon viele Leute, die eben schon viele Missionen gefahren sind, wie ich eben ja auch jetzt inzwischen schon 10, 11 Einsätze gefahren bin. Aber eben da besucht man nicht vorher einen wochenlangen Lehrgang oder sowas, das gibt's nicht, sondern man reist halt an, hat dann ein paar Tage Trainings im Hafen und dann wird losgefahren. Und natürlich gibt's auch eine psychologische Vorbereitung. Es gibt sozusagen für alle Eventualitäten gibt's da eben vorher Briefings und Drills oder Trainings. Und da gibt's eben auch ein langes psychologisches Gespräch, vor allem für die Leute, die das zum ersten Mal machen, natürlich. Und diese Psychologinnen oder Psychologen bieten auch eine Langzeitbetreuung an, wenn man das möchte. Aber das ist dann freiwillig. Genau, aber viel mehr Vorbereitung gibt es da nicht.
Sie haben gerade gesagt, 10, 11 Missionen heißt es, glaube ich.
Ne? Ja, oder Einsätze.
Können Sie sagen, wie viele Menschen Sie seitdem gerettet haben?
Es ist immer schwer zu sagen, weil, also man macht das ja nicht alleine. Das ist ja immer sozusagen das ganze Team, was das zusammen macht. Das ist das eine, finde ich, also ich bin ja nicht alleine auf so einem Schiff, sondern ich habe eben so ein ganzes Team um mich rum oder mit mir da unten. Und dann, also das ist auch einfach tatsächlich schwer zu zählen, weil es sind da oft sehr chaotische Situationen. Das heißt, wir sind mit unserem Schlauchboot zu einem Fluchtboot rangefahren, haben da die Rettungswesten hingegeben, aber haben die Menschen gar nicht selber an Bord genommen, sondern die wurden dann gleich von einem anderen Schiff übernommen. Also ab wann ist man direkt an so einer Rettung beteiligt? Du merkst dich, oder achso, wir sitzen uns. Ne? Ich druck so ein bisschen rum. Ich finde es schwer zu sagen, keine Ahnung. Ich würde spontan sagen, es waren auf jeden Fall ein paar Tausend, an deren Rettung ich beteiligt war.
Und können Sie sich noch an das allererste Mal erinnern, wo Sie ein Flüchtlingsboot, muss man wahrscheinlich eher sagen, gesehen haben?
Auf jeden Fall, das werde ich nicht vergessen. Also das ist ein sehr eindrücklich. Also genau, ich habe ja gesagt, das war November 2016 und ich habe natürlich vorher mal in den Nachrichten oder bei YouTube mir dann irgendwelche Schnipsel angeguckt, aber das ist etwas völlig anderes, wenn man so ein Boot auf einmal wirklich in Sichtweite hat. Also auch nochmal was anderes, wenn sozusagen wir sind dann da unten gewesen und dann irgendwann hieß es so, wir fahren jetzt in Richtung eines Bootes und das Wissen ist schon, natürlich da bist du schon sehr aufgeregt, aber wenn du dann das erste Mal wirklich so ein Boot siehst, das war ein Schlauchboot, da waren 120, 130 Leute ungefähr drauf.
Also total überfüllt.
Total überfüllt und du siehst den Leuten halt auch, also diese Angst, also ich meine, ich bin eben kein ausgebildeter Rettungssanitäter oder irgendwas, also ich komme aus einer normalen Schifffahrt, ne, und du siehst den Leuten halt Angst, diese Angst an, du siehst denen an, dass sie eigentlich damit gerechnet haben, schon lange tot zu sein und das ist ein Anblick, den, also der hat mich sehr beeindruckt und hat mich sehr wütend gemacht, aber auch, weil das ist ja immer das Besondere, finde ich, in der Seenotrettung. Also das ist ja kein Unfall, der die Menschen in diese Situation bringt, sondern das ist ja politische Willkür, dass diese Menschen sich auf so lebensgefährliche Routen begeben müssen und einfach das zu sehen, diese Menschen zu sehen auf diesen Booten und zu wissen, das tut eigentlich nicht Not. Also das ist eben nicht eine Lawine oder ein Zugunglück oder sowas, sondern würde es legale und sichere Fluchtwege geben, müssten die Menschen nicht ihr Leben in Gefahr begeben.
Inwieweit hat denn jetzt diese Erfahrung als Seenotretter Ihren Blick überhaupt auf die Welt oder Ihr Denken beeinflusst, verändert?
Ach, also hier kommen aber wirklich echt schwere Fragen.
Dafür bin ich da.
Hochphilosophisch hier. Damit habe ich nicht gerechnet beim Hamburger Abendblatt. Kleiner Scherz. Also natürlich hat es mich sehr verändert im Sinne von, was ich erlebt habe. Also ich meine, ich habe Menschen sterben sehen, ich hatte Leichen in der Hand. Das verändert einen. Das kann mich niemand erzählen, dass es einen nicht verändert, wenn man eben sowas sieht und Menschen vor sich sterben sieht oder zu einem Boot einfach eine halbe Stunde zu spät kommt und 120 Menschen sind einfach weg. Also das Meer ist der seltsamste und traurigste und stillste Ort in so einem Moment, hatte ich auch bei meinem ersten Einsatz gleich dafür sozusagen. Wir sind wirklich 4-5 Stunden auf dem Boot zugefahren und kurz bevor wir da waren, ist gekentert und ja, dann ist halt wirklich innerhalb von 20-30 Minuten sind 120 Menschen verschwunden. Das sind Eindrücke, die kann ich nicht vergessen. Und die haben mich natürlich beeinflusst und verändert. Ganz simpel gesagt, muss ich sagen, ich sehe dadurch ganz viel hier lockerer, muss ich irgendwie sagen, weil die Leute haben hier halt einfach Probleme. Da fällt es einem, manchmal muss man ehrlich sagen, dennoch schwer, die Probleme ernst zu nehmen als Probleme. Das ist vielleicht auch manchmal unfair, gerade guten Freundinnen gegenüber, wenn man deren Probleme nicht mal ernst nimmt, weil man sagt, Alter, da unten sind die Leute dauernd in Lebensgefahr. Aber für mich selber habe ich das schon festgestellt. Ich bin dadurch weitaus lockerer und entspannter und glücklicher und zufriedener auch mit dem, was ich hier habe und weiß es sehr, sehr viel mehr zu schätzen, wie gut es uns hier eigentlich geht.
Und wie verarbeiten Sie diese traumatischen Erlebnisse? Ich meine, das packt man ja nicht einfach so weg.
Also ich rede einfach viel im Podcast darüber oder in Interviews. Ansonsten, ich bin da wahrscheinlich relativ schlecht drin. Ich gehe ab und zu in eine Kneipe und trinke ein Schnäpschen.
Und fällt es manchmal auch schwer, sozusagen wieder hier anzukommen und sich mit den Alltagssorgen der Menschen hier dann zu beschäftigen?
Also es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr seltsam, wieder anzukommen, finde ich. Weil es einfach, also ich bin auch früher viel in Urlaub gefahren und das ist einfach natürlich immer sozusagen, die Welt ist woanders, eine völlig andere und das ist alles immer sehr intensiv, aber so eine Einsätze auf dem Mittelmeer, also das ist halt wirklich was völlig anderes. Also du bist da einfach völlig rausgerissen. Du bist da 10, 15 Tage komplett eigentlich die ganze Zeit auf Adrenalin. Du musst halt einfach das teilweise, manchmal haben wir das 2, 3, 4 Tage nicht geschlafen am Stück, weil wir einfach so viele Einsätze hintereinander hatten und so viele Boote hintereinander, dass wir gar nicht mehr zum Schlafen gekommen sind. Und das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, sehr, sehr anstrengend. Und wie es eben gesagt worden ist, dann kommt man auf einmal hierher und dann ist halt das Schlimme, dass es morgens nur eine Sorte Müsli gibt auf einmal am WG-Tisch oder sowas. Da wundert man sich schon manchmal, worüber sich die Leute hier ja so ärgern können oder so viel mit beschäftigen können. Und naja, ist schon seltsam oft.
Wie werden Sie denn überhaupt zu so einem Einsatz dann gerufen? Also Sie sind jetzt 10 bis 15 Einsätze am Tag. Wie werden Sie da alarmiert?
Ja, also 10 bis 15 Einsätze am Tag, das ist jetzt, also wir hatten Tage, wo wir wirklich 10, 20 Boote um uns rum hatten, die wir dann natürlich nicht alleine versorgt haben, da sind dann ganz viele Schiffe im Einsatz. Das ist unterschiedlich. Ne? Also sobald du unterwegs bist da unten, wird Patrouille gefahren und dann wird Ausguck gehalten. Also dann wird ganz klassisch mit 2, 3 bis 4 Leute von der Crew halten, einfach rund um die Uhr, bei Tageslicht nur natürlich, Ausschau mit Ferngläsern und dann werden Boote durch Zufall entdeckt. Aber sehr, sehr oft werden sie einmal auch von der Rettungsleitstelle gemeldet. Es gibt das MRCC, also das Maritime Rescue Coordination Center in Rom. Das ist eine Rettungsleitstelle, die die Rettung im Mittelmeer eigentlich alle koordiniert und autorisiert. Und ganz, ganz oft war es auch so, dass die uns angerufen haben. Also es ist dann wirklich so, dass morgens um 5 klingelt das Telefon und dann ist da diese Rettungsleitstelle dran und sagt so, guten Morgen, wir haben ja das erste Boot, fahren Sie bitte da und dahin und retten Sie die Leute jetzt.
Sie haben von dem allerersten Einsatz erzählt, November 2016 auf der Juventa. Juventa ist ein Fischerboot, glaube ich, gibt es ja immer noch, wurde aber ein Jahr später, 2017, von den italienischen Behörden beschlagnahmt und ist, glaube ich, seitdem auch nicht wieder rausgerückt worden. Und dann wurden Ermittlungen gegen Sie eingeleitet, wegen, korrigieren Sie mich, des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Und das Verfahren ist auch immer noch nicht beendet.
Genau, also das war jetzt eine sehr, sehr kurze Version von meinen letzten Jahren. Genau, das stimmt. Also die Juventa, das Schiff eben von Jugend Rettet, ein umgebauter Fischtrawler, also aus den 60ern eigentlich. Und der Verein Jugend Rettet ist damit von Juli 2016 bis August 2017 insgesamt 16 Einsätze gefahren mit verschiedenen Crews. Ich war 3-mal da drauf in der Zeit. Und im August 2017 wurde die Juventa beschlagnahmt. Und kurz danach haben wir dann auch schon erfahren, dass gegen ehemalige Crewmitglieder ermittelt wird. Und in Italien ist das so wie in amerikanischen Filmen. Das heißt, es gibt erstmal eine Vorverhandlung, in der der Richter überhaupt darüber entscheidet, ob es zu einer Hauptverhandlung kommt. Und diese Vorverhandlung, die läuft jetzt seit 2 Jahren. Ziemlich genau im Mai 2022 hat sie angefangen. Und ja, wir sind gerade tatsächlich in der allerheißesten Phase eigentlich. Ich war jetzt gerade letztes Wochenende in Trapani, da läuft der Prozess auf Sizilien. Und habe mir 4 Tage lang die Schlussplädoyers von allen beteiligten Parteien angehört. Und jetzt warten wir nur noch drauf, dass der Richter sein Urteil fällt. Das Gericht wird am 19. April verkünden, ob wir in die Hauptverhandlung gehen oder ob für mich dieser ganze Spuk vorbei ist.
Wenn es in die Hauptverhandlung geht, dann drohen Ihnen bis zu 20 Jahre Haft.
Ja,
können Sie noch ruhig schlafen?
Das ist die Höchststrafe. Also 20 Jahre ist die Höchststrafe. Plus, ich glaube, 12.000 Euro pro Person, der man geholfen hat, illegal einzureisen. Und ja doch, ich kann eigentlich nicht immer, aber ich kann meistens gut schlafen. Und wenn nicht, deswegen. Also mir macht diese eventuelle Haftstrafe, die macht mir jetzt eigentlich keine Sorgen, weil das ist für mich ein bisschen Zukunftsmusik. Und ich bin ja Punker, ich bin ja Punkrocker und wir haben ja irgendwo auf unserem Herzen No Future tätowiert. Und deswegen mache ich mir natürlich keine Sorgen um meine Zukunft. Und nein, aber das wäre auch verfrüht. Ich bin nicht so der Typ, der sich die ganze Zeit sich Sorgen macht um die Zukunft. Und die Hauptverhandlungen, unsere Anwälte gehen davon aus, wenn es zu einer Hauptverhandlung kommt, wird die zwischen 5 und 10 Jahre dauern. Und ob ich dann in 5 Jahren zu einer Haftstrafe verurteilt werde oder nicht, darüber, also das ist es mir nicht wert, mir jetzt schon Sorgen zu machen.
Das sieht ja, glaube ich, auch ganz gut aus. Und die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass sie, ja, die Anklage fallen lässt? Oder wie ist das?
Nee, die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Schlussplädoyer, also die haben gefordert, dass, genau, also die sozusagen, also jedes Schlussplädoyer endet mit einer Forderung, also egal ob die Anwältinnen oder die Staatsanwaltschaft, und die haben halt zum Abschluss gesagt, sie fordern eigentlich, dass es keine Anklage gibt. Mhm. Es war ein bisschen schwammig, wie sie es ausgedrückt haben, weil sie haben nämlich nicht gesagt, wir fordern, dass es keine Hauptverhandlung gibt, weil diese Menschen sind unschuldig, sondern sie haben eigentlich nur gesagt, wir fordern, es gibt keine Hauptverhandlung, weil wir es nicht beweisen können, dass die Menschen schuldig sind. Also wir sind insgesamt 21 Menschen, die da angeklagt sind.
Aber Sie wollen eigentlich einen Freispruch erster Klasse und nicht zweiter Klasse haben?
Wir wollen nicht nur einen Freispruch, sondern wir wollen eigentlich auch Rache. Aber wir wollen sagen, also wir wollen schon auch ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich es vielleicht eher nennen. Weil, dass es überhaupt dieses Verfahren gab, sehen wir schon als ganz großen Fehler an und da ist einfach schon ganz viel schiefgelaufen. Das ist inzwischen, seitdem wir die Ermittlungsakten kennen, uns auch sehr, also ist es sozusagen, haben wir es schriftlich, was da alles schiefgelaufen ist, also auf was für unglaubwürdigen Zeugenaussagen die ganzen Ermittlungen beruhen und. Und deswegen wollen wir nicht nur, dass eingestellt wird, sondern wir haben schon, die Anwälte haben schon sozusagen angekündigt, jetzt bei der letzten Verhandlung, am letzten Termin, dass sie auch einreichen werden, dass ermittelt wird, wieso es überhaupt zu dieser Verhandlung kommen konnte.
Was würde das denn bedeuten, wenn jetzt dieses Verfahren eingestellt wird für Ihre Arbeit? Oder auch vielleicht für die Arbeit anderer Seenotretter?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal, wir werden immer noch, unser Fall wird immer noch als Präzedenzfall ein bisschen angeführt, im Sinne von alle Ermittlungsverfahren und alle Gerichtsverfahren in Italien gegen NGOs oder Leute von NGOs wurden eingestellt. Nur unser läuft immer noch. Und das war jetzt sozusagen seit über 2 Jahren, da heißt es immer, habe ich jetzt so gehört in der Juristinnen-Bubble, wenn es um das Thema geht, also immer, naja, okay, aber der Juventa-Fall ist ja noch da. Also irgendwie, vielleicht ist ja doch irgendwas da im Argen mit diesen Seenotretterinnen. Und das würde natürlich wegfallen, also dieses Argument, wir sind ja nicht mehr dieses Argument, vielleicht sind sie doch irgendwie ein bisschen nicht ganz koscher. Und insgesamt wäre das natürlich auch ein wichtiges Zeichen, wenn Seenotrettung nicht kriminalisiert wird, also weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei so Repressionen und bei so Kriminalisierung ist ja, es soll ja Leute abschrecken, es soll ja Leuten Angst machen, auf so eine Schiffe zu gehen und sich zu engagieren. Das hat zum Glück bei der zivilen Seenotrettung nie so wirklich funktioniert. Also es gab, ja, es sind ja nicht nur wir, die dieses Gerichtsverfahren haben, sondern Schiffe werden immer wieder festgesetzt, werden kontrolliert und haben also ja viele Schikanen auszuhalten und trotzdem gab es immer wieder neue NGOs, immer wieder neue Gruppen, die Schiffe gekauft haben und immer wieder gab es auch sozusagen genug Menschen, die freiwillig auf die Schiffe gegangen sind und eben die Crew gestellt haben. Deswegen, da bin ich immer ganz froh, dass das eben nicht geklappt hat, diese Versuch, diese zivile Seenotrettung zu stoppen. Bis jetzt haben wir immer neue Wege gefunden, trotzdem weiterzumachen.
Aber was sagen Sie denn denen, die sagen, also die Seenotrettung, die zivile Seenotrettung ist ein Pull-Faktor, ist sozusagen Teil dieser Fluchtbewegung oder beschleunigt sie womöglich und ja, die das Ganze kriminalisieren?
Das kommt ein bisschen darauf an, wer mir das sagen würde, wie ernst ich dieses Gespräch nehmen würde, weil also wenn es wirklich jemand ist, der ein Interesse an einem Gespräch hat und nicht ein rechtspopulistischer Mensch ist, der das nur sagt, um mich zu provozieren, weil das passiert eigentlich meistens, das sagen nämlich selten Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn das jemand ist, der ernsthaft Interesse daran hat, dann kann ich Ihnen auf inzwischen, glaube ich, 3 Studien von verschiedenen unabhängigen Universitäten verweisen, die eben nachgewiesen haben, dass das Blödsinn ist. Also dieser Pull-Faktor, überhaupt dieses Wort, das wurde von so einem rechten Think Tank in Holland erfunden. Die haben das erste Mal in die Medien reingebracht und seitdem wurde das dann immer wieder aufgegriffen von verschiedensten rechten Medien, aber tatsächlich auch von Frontex zum Beispiel. Aber es ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass es Blödsinn ist und also auch empirisch zeigt, dass es einfach Blödsinn ist. Es stimmt einfach nicht. Was viele ja, also was ich da gerne nochmal zusage, was viele ja gar nicht so auf dem Zettel haben, diese zivile Seenotrettung, das ist zwar immer das, worüber geredet wird, wenn es um Seenotrettung geht, aber wir sind ja gar nicht so wichtig, wie wir wirken, sage ich mal. Also natürlich ist es für jeden einzelnen Menschen, der gerettet wurde, total wichtig, dass wir draußen waren, aber also rein prozentual von Menschen, die in Italien ankommen, und es geht ja nur um die Strecke, um die Route nach Italien, rein prozentual ist die zivile Seenotrettung dabei so 10-15% meistens nur an Rettung beteiligt. Also relativ viele Boote kommen auch immer noch selbstständig an, aber vor allem wird ein Großteil der Menschen immer noch von staatlichen Akteuren gerettet.
Jetzt müssen Sie ja nicht nur ein Verfahren über sich ergehen lassen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch jede Menge Anfeindungen, denen Sie ausgesetzt sind. Wie äußern die sich und wie gehen Sie damit um?
Ich muss gestehen, tatsächlich nein. Also komischerweise, ich bin auch selbst überrascht, also selbst sozusagen, wir haben ja auch Accounts bei den verschiedensten sozialen Medien und ich bekomme das ja auch mit, was weiß ich, wenn man jetzt mal als bekanntestes Beispiel Sea-Watch nimmt, immer wenn die was posten, dann kriegen die da auch sehr viele in den Kommentaren sehr viele Widerworte. Bei uns irgendwie nicht. Also es gab so kurz so eine Phase, wo sehr darüber sozusagen, da war so ein bisschen der Tenor, weil ich ja nun mit Darius Bejgic, das kriegen manche Leute auch nicht in den Kopf, dass ich trotzdem Deutscher sein kann mit so einem Namen. Und es gab so eine kurze Phase, wo es wirklich so war, von wegen, der ist auch selber kein Deutscher und jetzt bringt er hier noch mehr Ausländer her. Aber das war so bei YouTube, so bei den ersten Videos, die wir da von uns hochgeladen haben, und dann haben wir da die Kommentare ausgeschaltet und nö, und tatsächlich werde ich nicht viel, oder es kann auch sein, dass ich zu ignorant bin, muss ich gestehen. Also auch da ist wieder der Vorteil dieses Punker-Dasein, dass es mir eigentlich relativ egal ist, was andere Leute von mir denken und was sie von mir halten. Das bin ich gewohnt, seitdem ich Teenager bin. Und ja, vielleicht kriege ich es, also vielleicht perrt es auch einfach so doll an mir ab, dass ich es gar nicht mitbekomme.
Was wahrscheinlich nicht an ihnen abhält, ist das Schicksal der Menschen, die sie retten. Also sie ziehen sie aus dem Wasser und dann, was passiert mit denen? Verfolgen sie irgendwie den Werdegang dieser Menschen? Halten sie dann noch Kontakt, auch über die Rettung hinaus? Hören sie sich deren Geschichten an?
Ich muss gestehen, ich mache das nicht. Also auf der Juventa, also sozusagen meine ersten 3, 4, 5 Einsätze, war ich auf relativ kleinen Schiffen, sowas wie der Juventa, und da hatten wir die Leute gar nicht lange an Bord. Wir hatten die teilweise manchmal nur so 1, 2 Stunden wirklich an Bord. Wir haben die von den Schlauchbooten oder von den Holzbooten runtergeholt und haben dann relativ schnell eine Position zugewiesen bekommen von einem anderen Schiff, dem wir die Leute übergeben haben, weil wir nicht dafür ausgelegt waren, die Menschen nach Italien selber zu bringen. Und das heißt, du hast die Leute ja wirklich nur ganz kurz nach der Rettung an Bord für ein paar Stunden, und da sind die meisten Menschen gar nicht fähig, sich ernsthaft zu unterhalten. Also die sind das erste Mal, sozusagen haben sie ein bisschen Platz und können mal in Ruhe schlafen und ein bisschen sorgenfrei schlafen. Auf den größeren Schiffen hat man die Menschen dann länger an Bord, oder jetzt auch eben ja sowas wie Sea-Watch, die fahren inzwischen ja auch selber die Transfers nach Italien. Und ich muss gestehen, ich habe es nie so richtig übers Herz gebracht, mich mit den Leuten zu unterhalten.
Warum?
Ich weiß, was für Geschichten sie zu erzählen haben, weil ich einfach ich hatte genug Leute aus meiner Crew, oder ich war mit Leuten in Crews, die sich mit den Menschen unterhalten haben. Und die Menschen sind einfach durch die Hölle gegangen und die haben einfach so Schlimmes, Schreckliches erlebt. Und ich bin eigentlich eher zart beseitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich könnte es mir nicht noch an, also das kriege ich nicht auch noch hin, mir das sozusagen so zu personalisieren und mir persönliche Geschichten anzuhören. Das kann ich nicht verknusen.
Jetzt hat Italien ja seit einiger Zeit eine rechtsradikale Regierung unter Giorgia Meloni. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
Das Interessante ist, was ich einerseits wichtig zu erwähnen finde, ist, die Ermittlungen gegen uns haben angefangen, noch bevor sogar Salvini an der Macht war. Also da war es noch eine sozialdemokratische Mitte-Regierung, als die Ermittlungen gegen uns anfingen. Aber insgesamt ist es natürlich schlimmer geworden. Also seit Jahren verändert immer wieder Italien die Gesetze und erfindet neue Gesetze, um die Zivilseenotrettung zu erschweren. Und auch das hat Meloni jetzt schon mehrfach gemacht. Die haben jetzt, also unter anderem fordert sie, dass die Höchststrafe von 20 Jahre auf 30 Jahre hochgesetzt wird. Also das würde mich schon mal beeinflussen, falls es zu einer Hauptverhandlung kommt. Aber sie haben tatsächlich auch einfach immer wieder jetzt Gesetze geändert, um den Schiffen die Einsätze zu erschweren. Und da ich ja eben nicht nur das Verfahren habe, sondern auch immer noch versuche, 2, 3 Mal im Jahr rauszufahren, kriege ich das ja natürlich auch ganz direkt mit, wenn eben wir auf einmal einen Hafen zugewiesen bekommen, der total weit weg ist, also wo man dann eigentlich an der gesamten italienischen Küste vorbeifährt, an jedem Hafen so ungefähr, und aber erst 3, 4 Tage später irgendwo die Leute anlanden dürfen, oder wenn Schiffe festgesetzt werden, weil man 2 Rettungen, also es gibt da ganz viele, ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen jetzt richtig, aber die haben einfach ganz viele Gesetze, die es eigentlich total, also es ist fast unmöglich, die nicht zu brechen. Also sei es zum Beispiel, also mal als ein Beispiel, inzwischen ist es in Italien verboten, wenn du Menschen von einem Boot gerettet hast, dass du von einem weiteren Boot die Menschen rettest. Das ist einfach so, das ist schon mal das Gesetz, das ist ein neues Gesetz da, und das hat jetzt fast jede NGO gehabt, dass sie einfach eine Rettung hatten und auf dem Weg zu dem sicheren Hafen, wo sie die Menschen hinbringen sollten, haben sie ein weiteres Boot gesehen, was in Seenot war. Und haben die gerettet, diese Menschen, weil das ihre Pflicht ist.
Das ist nicht auch eine Pflicht, wollte ich gerade
sagen. Also mal ab von der Menschlichkeit und dem Anstand ist es auch eine Pflicht, genau. Aber dafür wurden dann Schiffe festgesetzt, tatsächlich auch schon, weil dann eben hieß, ja, ihr hattet ja schon eine Rettung, ihr dürft einfach nicht noch mehr Menschen dann retten, was also technisch keinen Sinn ergibt. Also das sind riesige Schiffe, die können 500 Leute aufnehmen oder sowas, haben dann 30, 40 Menschen vom ersten Boot an Bord, also die können auch locker nochmal 30, 40 Menschen aufnehmen. Also da spricht jetzt nichts Technisches gegen oder so, sondern das ist einfach eine willkürliche Gesetzesänderung, um eben Gründe zu haben, Schiffe festzusetzen.
Jetzt muss man aber sagen, die Italiener fühlen sich natürlich schon auch im Stich gelassen von Europa, von der EU. Zu Recht?
Ich glaube ja. Also ich glaube, also doch, weil es kommen halt die meisten Menschen, die über den Seeweg kommen, kommen in Griechenland, Italien und Spanien an. Und wegen des Dublin-Abkommens müssen die Menschen da bleiben und haben keine Rechte, haben nicht die Möglichkeit weiterzureisen. So. Und die anderen Länder haben immer wieder versprochen, sozusagen die Menschen mit aufzunehmen oder auch finanziell sozusagen die ganze Seenotrettung zu unterstützen. Das ist ja, man kann ja ein Stück zurückgehen. 2013 ungefähr, da hatte Italien eine total gut organisierte Seenotrettungsmission. Die hatten einen richtig gut funktionierenden Einsatz da gefahren. Die haben in einem Jahr, ich glaube, 160.000 Menschen das Leben gerettet. Und sie haben gesagt, sie würden das weitermachen, wenn sie von Europa finanzielle Hilfe bekommen. Sie können das nicht alleine finanzieren. Nur diese Seenotrettung selber. Und schon da wurden sie von Europa im Stich gelassen und haben eben keine finanzielle Unterstützung mehr bekommen. Und genauso eben die Leute. Ich weiß jetzt von den letzten Jahren tatsächlich die Zahlen nicht, aber ich konnte mir die mal gut merken, weil wir 2019 haben wir sehr viele Vorträge gehalten und 2018 und die Zahlen werden sich nicht so groß geändert haben. Fand ich sehr beeindruckend. Da sind sozusagen in Griechenland, Spanien und Italien zusammen, ich glaube, knapp 120.000 Menschen angekommen. Und zum Beispiel Deutschland hat im 2018 davon 114 aufgenommen. Das ist natürlich keine große Unterstützung. Also das kann ich schon verstehen, dass sie sagen, ey, wir können das nicht alleine wuppen, weil die Menschen, denen geht es ja erstmal darum, irgendwo nach Europa zu kommen, wo sie überleben können, wo sie sicher sind und nicht unbedingt eben in Italien zu bleiben. Also die wollen ja auch oft zu Verwandten, die sie schon irgendwo in Europa haben. Und also es wäre, glaube ich, für Italien natürlich viel, viel besser, wenn eben die Leute einfacher weiterreisen dürften.
Aber jetzt erleben wir ja gerade, dass hier die Kommunen auch stöhnen und die Flüchtlinge teilweise nicht mehr unterbringen können. Der Ukraine-Konflikt ist natürlich dazugekommen. Was sagen Sie denn denen, die sagen, ja, die, wenn wir zu viele Geflüchtete aufnehmen, dann gefährdet das nicht nur unseren Wohlstand, sondern vielleicht den ganzen sozialen Frieden?
Da glaube ich nicht dran. Also okay, das ist natürlich, aber ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler. Also ich gerade über die Kommunen ist witzig. Ich habe ja gerade bei dem Vortrag in der Volkshochschule, wo ich war, weswegen ich jetzt ja hier sitze, da waren eben Zuschauerinnen bei dem Vortrag, die auch sehr rege mitdiskutiert haben. Und da hatten wir genau dieses Thema auch. Und also klar, es gibt Kommunen, die stöhnen, aber es gibt eben auch ganz viele Kommunen immer noch, die sagen, wir könnten viel mehr aufnehmen, die sich freiwillig melden und wo es eben der Bund immer noch verbietet und verhindert, dass sie die Menschen aufnehmen. Also das gibt es ja tatsächlich wirklich auch viel. Und das, also was ich ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja Punker, also ich bin so ein bisschen systemkritisch natürlich auch, das gehört beim Punkersein dazu. Und das finde ich ja tatsächlich eigentlich mit am erschreckendsten, dass es, also aus wirtschaftlicher Sicht ist es nachgewiesen, dass es gut wäre, wenn Menschen herkommen würden. Gerade wenn junge Menschen herkommen würden, aber es wäre, und es geht nicht um Fachkräfte, also auch da gibt es auch einen Mangel, das stimmt ja tatsächlich leider, aber überhaupt junge Menschen, denn, also die herkommen, das ist in anderen Ländern, es gibt wissenschaftliche Studien, die sich damit wirklich viel beschäftigen und das ist für eine Wirtschaft gut, wenn Leute herkommen. Und das sind, obwohl es nachgewiesenermaßen für die Wirtschaft gut wäre, trotzdem so eine Abneigung dagegen gibt, obwohl ja eigentlich in diesem Wirtschaftssystem hier oder in diesem System hier eigentlich wirtschaftlicher Wachstum mit das Wichtigste ist, das finde ich tatsächlich persönlich fast am erschreckendsten, dass da diese Abneigung gegenüber den Fremden größer ist als die Geldgier, sage ich mal.
Die Dramen, die Sie da im Mittelmeer erleben mit den Geflüchteten, Ertrunkenen auch, sind ja auch mal im Bewusstsein der Öffentlichkeit gewesen. Es brauchte dann immer diese Bilder. Ich kann mich erinnern an den kleinen Alan Kurdi, diesen dreijährigen syrischen Flüchtling, der da tot an die Küste der Türkei angeschwemmt wurde, oder die Katastrophe vor Lampedusa. Da war das alles in unserem Bewusstsein, hatten wir diese Bilder auch vor Augen. Und es ging ein Aufschrei durch die Öffentlichkeit und man müsste eigentlich was tun, aber gestorben wird noch immer. Warum ist das so?
Gestorben wird noch immer, das ist wohl wahr. Und das ist, finde ich, also auch das finde ich immer wieder erwähnenswert. Wir haben ja gerade Sea-Watch schon erwähnt als sozusagen die Pioniere, als die Oma der NGOs. Und Sea-Watch, die sind ja damals das erste Mal losgefahren mit einem ganz, ganz kleinen Schiff auch. Also ich meine, das ist ja ein winziges Boot eigentlich gewesen. Und die sind ja aufs Mittelmeer gefahren mit dem Gedanken, die sind ja gar nicht mit dem Gedanken hingefahren, Seenotrettung zu machen, sondern der Grundgedanke war, wir fahren dahin und berichten darüber, was da passiert. Und dann wird sich was ändern. Es kann nicht sein, dass wir zugucken, wie diese Menschen sterben. Das war ja der Grundgedanke. Also, es war, also meine, ja, im Nachhinein leider sehr, sehr naiv, weil es wurde eine Zeit lang eben sehr, sehr viel darüber berichtet und es ist halt eben kein bisschen besser geworden und es sterben immer noch Tausende jedes Jahr in diesem zentralen Mittelmeer. Und ja, es ist, also, ich meine, es ist einfach richtig schrecklich. Kann ich gar nicht anders sagen. Also, es ist einfach traurig.
Jetzt können wir ja nicht alle Seenotretter werden. Was kann denn jeder Einzelne von uns trotzdem tun, vielleicht um dieses Elend oder dieses Drama, dem Drama entgegenzuwirken?
Also ein bisschen war die Frage quasi eben schon beantwortet, weil was nämlich eins der Probleme ist, dass es nicht mehr Thema ist, dass die Leute nicht mehr drüber reden, und das kann natürlich jede und jeder ändern, indem sie es ein bisschen zu ihrem Thema macht und eben drüber redet, und dass irgendwie, wenn Leute Social Media Accounts haben, auch da eben öffentlich drüber reden, aber vor allem eben auch im Kleinen, bei privaten Feiern, bei der Familienfeiern in der Firma, also das Thema zu seinem Thema machen, drüber reden, dass das immer noch passiert. Was relativ simpel ist, was ich immer sage, was die Leute machen können, ist natürlich den NGOs oder den Gruppen auf Social Media folgen, und also einmal nur folgen, das ist schon ein kleiner Schritt, dann am besten die Inhalte, die Posts teilen. Und was finde ich immer wieder überraschend finde, was so wenig passiert ist, nette Kommentare schreiben. Also das, ich kenne das selber, wenn ich kenne es tatsächlich wirklich selber, dass, was weiß ich, du bist mit der Sea-Watch unterwegs und hast einen richtig krassen, harten Tag gehabt, hast irgendwie 4 Brote am Tag gehabt und bist echt kaputt, und irgendwie schaffst du es abends dann doch nochmal irgendwie zu gucken, was Sea-Watch denn so bei Twitter über deinen eigenen Einsatz geschrieben hat, und wenn da unter dann ein paar nette Kommentare stehen, dann gibt einem das Kraft auf so einem Schiff. Das gibt einem, so, das macht einem Freude und das gibt einem Kraft, und das finde ich sozusagen, sich, also im Endeffekt, ja, sich gegenseitig zeigen, dass man da ist, und die Solidarität eben zeigen. Und das geht bei Social Media eigentlich relativ einfach, weil die meisten Menschen haben ja Social Media Accounts. Und da sind wir eben noch nicht bei Geldspenden, was natürlich auch immer wichtig ist, aber ich kann auch viele, also das sind auch harte Zeiten, also ich kann auch jede und jeden verstehen, die gerade einfach kein Geld übrig haben. Aber klar,
Geld. Aber ohne die Spenden geht's nicht, weil, also sie engagieren sich zwar ehrenamtlich, die anderen auch sicherlich. Aber so eine Kampagne, so eine Mission ist ja trotzdem sehr teuer, kann ich mir vorstellen.
Genau, ohne Spenden geht's nicht. Und also mal ab von Missionen, also wir zum Beispiel haben ja nur Spenden jetzt gesammelt für uns. Also wir, das heißt Juventa Crew, so heißt meine Gruppe, und das sozusagen die durch diesen Prozess gerade gehen zusammen. Und wir haben ja Geld einfach nur zum Beispiel für den Prozess gesammelt, weil wenn es zu einer Hauptverhandlung kommt, gehen wir davon aus, dass uns das Ganze 1 Million Euro kosten wird. Also wir sind jetzt schon bei Kosten, eben in dieser Vorverhandlung sind wir schon bei Kosten von ein paar hunderttausend Euro. Und auch die haben wir natürlich, also die hatte ich nicht unter meinem Kopfkissen liegen vorher, die haben wir auch über Spenden jetzt organisiert in den letzten Jahren. Aber eben klar, auch die NGOs, die aktiv sind, so eine Mission, genau, das kostet, den Sprit kostet es. Die Menschen, die an Bord sind, selbst wenn sie freiwillig sind, müssen irgendwie hinkommen zu dem Schiff. Und Essen und Trinken brauchen wir auch, wenn wir unterwegs sind.
Gibt es denn auch politische Unterstützung eigentlich?
Kaum noch. Also es war mal besser, würde ich sagen. Also, aber
inzwischen. Wer waren denn Ihre Verbündeten?
Also jetzt, oh Gott, also Verbündeten soweit, oh Gott, soweit werde ich bei
Politik. Wir sind ja beim Komplizen-Podcast.
Ja, das stimmt. Ja, wenig. Also ich meine, es sind tatsächlich leider hauptsächlich, oder was ist, also nicht leider, also leider im Sinne von leider, dass es die anderen es nicht auch sind, aber es ist tatsächlich die, also wenn wir jetzt rein parteipolitisch sind, ist es die Linke, die immer noch die Seenotrettung doll unterstützt. Und in ganz, also nein, also ja, und eigentlich war es das schon. Also leider war es das eigentlich schon inzwischen, muss man ganz klar sagen. Also klar gibt es einzelne Menschen immer in der Politik, die mal rausfallen, die was machen oder die was sich positionieren. Aber insgesamt ist das tatsächlich, also ist das so in den letzten 1-2 Jahren, ist das Thema, also das Thema ist irgendwie unbeliebt geworden. Also es waren ja früher, so 15, 16 waren die Seenotretterinnen ja schon, wurden ja sehr viel gelobt, auch im Mainstream-Medien, und naja, und dann kam halt die Zeit irgendwann mit, oder soll man es sein lassen als Überschrift, und eben die Kriminalisierung. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor bei so einer Kriminalisierung, bei so einem Verfahren wie unseres, dass es eben so einen Zweifel seht in der Allgemeingesellschaft, und das hat man schon gemerkt, dass dieser Zweifel auf einmal da ist, und vielleicht sind sie ja doch Kriminelle, so, und da ist dann eben diese Unterstützung nicht mehr so vorbehaltlos da auf einmal.
Wie sieht denn Ihr Arbeitgeber das Engagement?
Oh, also auf den lasse ich nichts Schlechtes kommen. Mein Arbeitgeber, also ich bin jetzt seit 2014 in derselben Reederei, und die unterstützen mich sehr, sehr, sehr doll. Also geben mir eben nicht nur sozusagen so, dass ich meinen Urlaub so legen kann, dass es für mich immer toll ist, sondern wenn ich dann irgendwie doch nochmal den dringenden Wunsch habe, irgendwie einen Einsatz mehr zu fahren, weil irgendwo einer dringend gebraucht wird, dann kriege ich auch mal irgendwie einen Monat oder 2 Monate unbezahlten Urlaub. Also da werde ich sehr, sehr doll unterstützt von meiner Firma. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich.
Würden Sie eigentlich gerne mal am Mittelmeer einfach nur Urlaub machen?
Nein, also ich würde gerne mal Urlaub machen, ja, das stimmt. Das habe ich wirklich lange nicht. Also ich In den letzten 2 Jahren habe ich es, glaube ich, jeweils einmal für 2 Wochen nach Dänemark geschafft. Das war schon ein Fortschritt, dass ich überhaupt mal wieder in Urlaub gefahren bin. Nein, aber mehr, also vor allem das Mittelmeer, ich kann da einfach nicht mehr entspannt reingehen und da drin rumplanschen, was ich ja eigentlich gerne mache, wenn ich im Meer bin. Aber da geht das einfach nicht mehr.
Herr Begi, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Sehr gerne, immer wieder.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Für Ihre Arbeit.
Danke fürs Interesse.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.